Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Bhachagine Nirvishesha Shunyavadi Vashyajale Jadadine Jaya Sri Krishna Chaitanya
jetzt sehr gerne noch einen Block mit euch machen, den wir teilweise allerdings schon behandelt haben. Es geht, das achte Thema ist, wenn du an das Heiraten denkst, was dann zu beachten ist. Das ist ja auch eine realistische Überlegung. Ich weiß, dass jemand, der viel mit Devotees spricht, dass das also durchaus öfters vorkommt, dass Devotees ans Heiraten denken und sich dann ratsuchend an andere Devotees wenden. Ihr werdet wahrscheinlich auch öfters in diese Situation kommen, wo Devotees euch um Rat fragen, wenn sie mit diesem Thema sich auseinandersetzen. Ich sehe diesen Teil so ein bisschen als eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir gelernt haben. Ich gehe nochmal durch ein paar Themen durch und beleuchte sie ein bisschen anders. Ich werde dann als nächstes danach einen kleinen Workshop machen, wo wir über ein paar sehr interessante, also wirklich interessante Meditationen im Brahmachari Ashram sprechen. Ich werde sogar mit euch eine kleine atembezogene Meditation wohl machen darüber. Dann wollte ich noch Gebete durchnehmen, die einem Devotee helfen können. Es ist uns, glaube ich, sehr klar, dass wir diesen Weg mit Barmherzigkeit am besten gehen werden. Aber bevor ich jetzt auf diese Frage eingehe, wenn du an das Heiraten denkst, möchte ich sehen, ob irgendwelche Fragen noch übrig geblieben sind, die wir jetzt am besten beantworten können. Ist auch gut, um nach der Pause so ein bisschen wieder ins Thema reinzukommen. Ja, ich denke zu allen Themen. Wir gehen mal so kreuz und quer durch den Garten. Siyama Chandra?
Kann ich eine Sache noch? Wir haben gestern gesprochen, dass der Brahmacharya das Abbild macht von Krishna. Und
die Frage, die gestellt worden ist, ist, gestern hatten wir gelernt, dass ein Brahmachari, der auf der spirituellen Ebene wohl auch handelt, das bedeutet dieser Name ja, sich abhängig macht von Krishna. Was bedeutet das in der modernen Zeit? Wir hören von Brahmacharis oder die schon mal anfangen, etwas sich beiseite zu stellen, sodass sie dann für den Grihastha Ashram ein bisschen ein Polster haben. Aber kann man auf diese Art und Weise überhaupt sich abhängig machen von Krishna? Ich kann diese Frage nur persönlich beantworten. Ich bin der festen Meinung, dass um richtig spirituelles Leben zu praktizieren, wir mal uns ganz und gar abhängig machen von Krishna. Wir müssen das machen, wir müssen diese Erfahrung machen. Und ich denke, dass dazu auch wichtig ist, ein Brahmachari-Ashram zu führen, wo man einfach mal sagt, ich bin jetzt erstmal auf unabhängig, ich bin jetzt erstmal Brahmachari und nicht an was anderes denkt und nebenbei vielleicht schon eine Ausbildung anfängt zum Homöopathen für den Fall, dass ich mal heirate. Weil wir dadurch, wenn wir so gehen, uns nie so richtig in die Energie des Brahmachari-Ashrams einfinden können. Wenn jetzt aber ein Fall vorliegt, wo ein Devotee wirklich von vornherein weiß, wie wir das hier hatten, dass er auf eine genau absehbare Zeit Brahmachari ist. Sagen wir mal hier. Wir hatten hier die vier Arten von Brahmachari. Savitra für 3 Tage, Prajapatya für 1 Jahr und dann der Brahmachari, der so ein Studenten-Brahmachari ist, bis zum Ende seines Studiens. Und dann der Brihat-Brahmachari. Also, naja, das ist der lebenslange. Aber wenn es aber so einer ist, der schon weiß für sich, das ist für eine beschränkte Zeit, dann ist es wahrscheinlich nicht vernünftig, dass er zum Beispiel alles abgibt, was er hat, wenn er seinen Haushalt auflöst und in den Tempel geht. Das wäre dann nicht sinnvoll. Es gibt solche Art von Brahmachari sicherlich. Nun, der generelle Fall ist so, dass Devotees kommen und eigentlich gar nichts zu dieser Frage sagen können. Nicht, wenn ihr euch mal den Regelfall anschaut, wo ein neuer Bhakta kommt und joint, und dann sagt, ja, wie lange willst du Brahmachari? Weil erstmal muss er das Wort lernen, also und das Konzept lernen. Und dann wirklich, weiß er nicht. Ich finde, dann sollten wir versuchen, das ist unsere Verantwortung, so ein bisschen nach ihm zu schauen. Das ist immer so. Das sollte die Aufgabe der Älteren sein. Der älteren Devotees, nicht, dass sie so ein bisschen nach ihm schaut. Aber ich persönlich, wenn man mich fragt, ich halte es ganz wichtig für jeden, der ins spirituelle Leben reingeht, auch den jungen Brahmachari, lass ihn erstmal Brahmachari sein, lass ihn erstmal sich da fixieren. So, jetzt eine allgemeine, was wir deswegen tun inzwischen ist, dass wenn einer kurz vor der vom Abschluss der Ausbildung steht, dann sagen wir nicht, brech sie doch ab, weil wir als Eltern, selbst wenn der das will, ich habe das immer wieder, sag komm, jetzt 3 Monate, das schaffst du noch. Das ist auch, du, was denkst du, wenn jemand kommt, der sagt zu dir, ich habe ein paar Beziehungen abgebrochen, ich habe meine Ausbildung abgebrochen, jetzt werde ich lebenslang Krishna bewusst. Dann denkst du, weiß nicht, ob du das Sitzfleisch hast, denkst du zu dir. Ne? So, dann ist es verantwortlich, ihm zu sagen, mach du die Ausbildung doch noch zu Ende oder irgendwas anderes. Aber auf alle Fälle sollte man jedem die Möglichkeit geben, als Brahmachari. So, sich von Krishna abhängig zu machen, da wollte ich jetzt als nächstes etwas zu sagen. Wir sollten nicht denken, dass der Grihastha sich nicht von Krishna abhängig machen kann oder das verurteilen. Der macht es halt eben anders. Ich habe gerade ein Nektar der Unterweisungsseminar gegeben auf der Vedenakademie, wo wir eine richtige Liste vorgelesen hatten, die Bhaktivinoda Thakur erstellt hatte, wo er sagt, dass bestimmte Prinzipien, die in den Schriften gegeben werden, zum Beispiel Ansammeln, Adyahala, für den Entsach, also Brahmachari und Sannyasi, etwas anderes bedeuten als für den Grihastha. Der Grihastha muss ein kleines Palästin für die Notfälle für die Familie ansammeln. Der wird sich aber trotzdem bei der Beschaffung dieses Pölsterchen von Krishna abhängig machen, wenn er ein guter Devotee ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzuhalten und auch als Prediger das zu wissen, sodass wir nicht in ein fanatisches Verständnis und ein ungenügendes Verständnis von spirituellen Dingen reinkommen. Aber nochmal zum Brahmachari, ich weiß, wie du das ja meinst, als Brahmachari unbedingt jedem die Zeit geben. und ein bisschen verantwortlich schauen, dass er zum Beispiel vorher keine Ausbildung abbricht, so dass er verhindert ist, irgendwann mal einen Beruf anzufangen, weil er es abgebrochen hat, oder was weiß ich, Driving License zu Ende machen. Ja, das kann man aber auch als Brahmacharya benutzen, eine Fahrerlaubnis. So. Solche Sachen, würde ich sagen. Mir fällt da jetzt nicht alles ein. Bei der Ausbildung ist es ganz sonnenklar. Und bei dem Zusammen-Zurücklegen von Lakshmi, lass ihn mal wirklich das so geben. Oder wie ihr es in der Sankirtan-Allianz macht. Das ist ein interessantes Konzept. Vielleicht für Kalu Narsana Prabhu, du beschäftigst dich, glaube ich, auch mit Sankirtan in einer gewissen Weise oder fängst wieder an. In Deutschland haben die gesehen, dass die Tempel an und für sich nicht so gut die Devotees unterstützen können, die krankenversicherungsmäßig und so weiter. Und dann haben die gesagt, dann machen wir einen Fund, die Sankirtan-Allianz nennen sie die, wo die das alles reingeben und das abdecken. Und was dann übrig bleibt, nachdem diese normalen Sicherheits- oder sozialen Leistungen da sind, das geben die zu Projekten, die sie unterstützen. Übrigens, ich möchte hier für die deutschen Sankirtan wohl sagen, wir haben jetzt ein Sankirtan-Team entworfen und da kann man gerne unterstützen. Ja, gut. Ja, jetzt wollen wir mal sehen. Sind andere Fragen? Dau? Noch nicht? Ja. Würde hier alles klar? Dau, ich mach mir ein Foto von dir und nimm das mit. Also, der sieht so wie der ideale Mensch aus, ne? Der Dau. Ja. Olaf.
War man die um den Punkt Eigentum, das haben wir eigentlich so überraschend getroffen, zum Beispiel, wir reden ja auch in der Nachwirkung, die letzten Dinge eigentlich, oder manchmal ein bisschen mehr dazu, weil wir uns vielleicht schon so krank versichert, vielleicht bei uns in der Welt,
ja. Ja. Ich denke, das ist so ein bisschen Lokavichar, dass wir die Verantwortung tragen, uns nach den Gesetzen des Staates zu richten. Das ist sehr klar. Das ist auch undenkbar, eine Predigerbewegung, die eine öffentliche Bewegung ist, zu situieren, wenn jetzt zum Beispiel alle in Höhlen leben, nicht ohne Mieten zu bezahlen. Ich habe jetzt gerade. Ich bereite eine Predigerreise nach die Teneriffa-Inseln vor und da gibt es einen Bereich, wo Leute in Höhlen leben. Ich meine, das geht klimatisch anscheinend, die sehr interessant, glaube ich, spirituell, sehr offen sind für spirituelle Dinge. Und wir wollen die, ich schicke jetzt jemanden hin, der das da ein Programm vorbereitet und so. Das geht hier nicht. Das wäre hier ungesetzlich. Ich glaube, das ist klar, das hat man in jeder Communication-Sache. Ja, wir sind ganz sicher, dass wir uns mit den. Und ja, dass man sich da absichert. Die Tatsache, dass wir darüber sprechen müssen, zeigt, dass wir manchmal ein bisschen Common Sense, gesunden Menschenverstand auftanken müssen. Aber da haben wir ja Olaf für jetzt, das tanken wir bei ihm auch. Ja. Ja.
Wir preisen manchmal so die Freiheit des Brahmacharya-Ashrams, die Unabhängigkeit, das Ungebundensein. Aber irgendwo paradoxerweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei vielen, die in die Gehasta-Ashram eintreten, eigentlich der Grund dafür ist, ich möchte ein bisschen unabhängiger sein.
Ja.
Ich möchte diese Freiheit.
Ja. Ja. Wir preisen manchmal den Brahmacharya als Ashram als eine Möglichkeit, ungebunden zu sein und frei, Ich habe aber oft bei Grihasthas gehört, dass der Grund, den sie angeben dafür, dass sie in den Grihastha-Ashram eintreten ist, immer ein starker Wunsch nach Unabhängigkeit und Ungebundensein ist. Ich möchte etwas zu der Freiheit und der Ungebundenheit sagen. Es ist eigentlich eine Illusion im Materialdasein. Du bist immer gebunden. Zum Beispiel an Naturgesetze. Als normaler Mensch an das Karma, an die Gunas. Auch dein eigener Geist wird von diesen Gunas beeinflusst. So im Brahmachari-Dasein, so im spirituellen Dasein verstehen wir brauchen Autorität, an die wir uns binden, sonst werden wir vom Maya gebunden. Anatta gibt es nicht. Nicht Anartha, sondern jemand, der keinen Herrn hat. Gibt es nicht. Vaishnavas sagen bewusst, oh Vaishnava Thakur, ich will dein Hund sein, ich werde angekettet vor deiner Tür liegen und sehen, dass keine schlechten Menschen eindringen. Nicht? So, der Brahmachari ist gebunden an den Guru. Wenn du nicht gebunden, es geht darum, wenn du nicht gebunden bist an irgendein Spiritual Sache, wirst du an materielle Dinge gebunden sein. Ein Brahmachari muss gebunden sein. Nun gibt es manche Devotees, denen diese Anbindung zu viel ist. Die wollen nicht das tun, was der Guru von ihnen erwartet. Und diese sagen, oder was dieser ganze Guru-Bereich bedeutet, Hingabe an eine Autorität, die über meinem eigenen Geist ist und so weiter. Und so, es kann vorkommen, dass Devotees eben ausbrechen möchten aus dieser Gebundenheit und dann dieses Argument geben, was wir gehört haben. Ich möchte ungebunden sein. Ich weiß es nicht, ob das in jedem Fall gemeint wird, aber gemeint ist damit, das habe ich aber schon oft gehört. Wir wollen nicht mehr so ans Krishna-Bewusstsein gebunden sein, an diese Autoritäten und so weiter. Und die gehen dann in den Grihastha-Dasein, wo sie natürlich gebunden sind, auf andere Weise, denn es geht nicht anders. Manchmal meinen die aber damit, ich möchte meine Freiheit haben, da meinen sie sehr oft mal meine kulturelle Freiheit haben, die Kultureindrücke, die ich möchte machen und so. Ja, das meinen sie auch manchmal. Ich denke, ganz einfach, ungebunden zu sein, ist von vornherein eine Illusion. Und der Brahmachari, der denkt, er ist nicht gebunden, lebt in der Illusion. Der lebt im Diktat seines eigenen Geistes und seines eigenen Stiles, den er sich unter den Erscheinungsweisen zurechtgelegt hat. Haushälter, die ungebunden sein möchten. Was meinen Sie damit? Ja, doch diese Arten von Freiheiten, die aus einer Perspektive des spirituellen Sicht nicht so wichtig sind. Ich möchte mir mal was kaufen können. und mich einrichten. Man denkt dann, das ist so eine Freiheit. Aber aus unserer Sicht gesehen ist das ja die Freiheit des Geistes. Oder anders ausgedrückt, eine Abhängigkeit von ihrem eigenen Geist. Die Devotees sagen oft sehr, gib mir eine Disziplin, Guru Maharaj, gib mir Shastra, die heiligen Schriften. Sie sollen das sein, was mich regelt, nicht, was der Geist ist. Ich muss lächeln, weil ja, wer ist bereit, das zu tun, auch unter den Brahmacharis, also Hare Krishna. Aber das ist die Idee, ne? Jean-Philippe, s'il vous plaît.
Yesterday you spoke about that the Brahmachari must be or can be the spiritual capitalist.
Yes.
And
oui.
My question is, it is not more for the Grihastha ashram to support the institution, or the Brahmachari is not the main work of the Brahmachari is not better to preach and to realize.
Thank you. Yes, Jean-Philippe, I've maybe expressed myself not so clearly. I meant a capitalist in prema, in prema, in love of Krishna, not in money. No problem. Das ist was, was Sri Ramananda, also Ramananda Roy sagt, man soll ein Kapitalist in prema werden. Was ist der höchste Reichtum? Fragt Lord Chaitanya. Und Ramananda Roy sagt, Liebe zu Krishna. Das ist Reichtum. Alex.
Gerade noch hierzu, Kapitalist weckt bei mir halt irgendwo negative Assoziationen von früher noch. Also Kapitalisten haben meistens eine Ellenbogen. Ich habe halt in Thailand gesehen, da gab es so ein Geld zur Zeremonie, wenn man oben ein weites Stäbchen möglichst hoch einschlägt, dann kommt man als erstes zu Gott zurück. Findet sein Nirvana oder was. Da haben die sich tatsächlich die Dinge rausgezogen, wieder damit sie es auch reinstecken. Das Ganze dann auch nicht sein soll.
Dieses Wort Kapitalist in Liebe ist bewusst, es ist eine provokative Äußerung, die zum Nachdenken andeuten soll. Das ist nur so ein Schlagwort, das ist, das soll man nicht werden, das ist klar. Der Kapitalist der Liebe, das klingt, es klingt irgendwie schräg, nicht? Also unvereinnehmbar. Unvereinnehmbar. Ich glaube, das ist, was du sagen willst. Ja, das kann man so sehen. Das ist nur wirklich. Ich hatte das so. Es gibt andere, ich wollte sagen, es gibt anderen Reichtum als den, um den sich die Leute bemühen. Mit diesem, das wollte ich damit sagen. Ja, noch? Siamma Chandra.
Einmal gehört zum Prabhupada, dass man regelmäßig Brahmachari-Klassen von diesem Katar hören würde.
Ja.
Und meistens am Tempel dann über beide Geschlechter da.
Ja.
Einzeln wurde es nicht stört. Solche Fragen gibt es auch, negative Beschreibungen für den Mann?
Ja. Ja, gibt es. Die Frage ist, ob es diese Beschreibung, diese Negativbeschreibung auch über den Mann gibt. Es gibt eine ganz tolle Passage im 10. Kanto, wo Rukmini Devi in einem Brief an Krishna begründet, warum sie nur ihn heiraten möchte. Sie sagt dort, spricht dort über normale Männer als Säcke aus Fleisch, Kot, Urin und Eiter, die einen Schnurrbart tragen, also Schnurrbartsäcke sozusagen. Kannst du in dem Brief von Rukmini an Krishna lesen. Es gibt auch was sehr, sehr Schönes für Frauen im 5. Kanto des Bhagavatams, in den Gebeten von der Göttin Rama, also Lakshmi, ist ein Name von Lakshmi, an Rishikesh. Wo auch dann beschrieben wird, wie das eine Frau einen lustvollen Mann aufgeben sollte und so weiter. Das ist, wenn man Devotees und wo auch über den wo darüber gesprochen wird, dass man eigentlich als vernünftige Frau gar keinen Mann heiraten kann. Das ist gut für die Matajis, die, sagen wir mal, daran denken, im Brahmacharini-Ashram zu sein. Diese Gebete sind sehr gut und helfen. Es wird da auch gebeten zu Krishna, du bist Rishikesha, der Herr all meiner Sinne, und ich bin eigentlich nur dein. Wo man beim Predigen grundsätzlich, wo Devotees Angst haben und zu Recht Angst haben, ist vor einer einseitigen Darstellung. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja?
Ich möchte da auch gleich anfangen. Ich habe jetzt schon die Frage gestellt, auch ein bisschen. Und zwar, wir leben in einer Gemeinschaft. Du bist schon darauf eingegangen, dass da der Leukus noch ganz klar geworden ist, weil also es kommt doch vor, dass weibliche Devotees auch Probleme haben und sie fühlen sich vielleicht wohler, wenn sie das mit dem anderen geschneidet. Ich weiß nicht, ich gesehen, aber einfach, weil sie vielleicht die Devotees einfach eine objektivere Sicht haben können.
Die Frage hier ist, dass es Matisis wahrscheinlich daran gelegen ist, mal Rat suchen zu männlichen Devotees zu gehen. Mit diesen Brahmachari-Punkten, die wir gelesen haben, könnte es vorkommen, dass die Brahmacharis wie eine Wand werden und, sagen wir mal, mit Abscheu da. Nein, das ist eine gute Frage. Sieh mal, diese Brahmachari-Unterweisung, wo man so ein bisschen den Via Negativa betont, sind nur Unterweisungen dafür, dass man nicht in ein Opfer für Sinnenbefriedigung wird. Aber ein Devoti sollte in jedem Fall mit Pandita Samadashina Augen schauen, mit spirituellen Augen der Gleichheit und sollte Mitgefühl als eine wichtige ethische Qualifikation auf seine Flaschen tun. Dies behandelt nur das Thema der Sinnbefriedigung oder der, nicht gleich, es geht ja nicht gleich um Sinnbefriedigung, der materiellen Sicht. Aber trotzdem würde ich da sagen, lass das lieber ältere Devotees machen, denn dann ist von vornherein den Matisis auch klar, dass sie sich mit spiritueller Hilfe wende man sich normalerweise an ältere Devotees, nicht so sehr an junge Bhaktas, weil die ja selber auch noch lernen. Ne? Ja. Gut. Ja, dann spüre ich so ein bisschen, dass vielleicht die anderen Fragen, die noch im Raum stehen mögen, so im Laufe des Seminars noch rauskommen. Ich mache noch mal eine Pause. Ich glaube, wir können jetzt weitergehen. Ja? Gut. Das wird ein... Lass uns mal sehen, wo wir sind. Ja, ein kurzer Part. Srila Prabhupada hat einem Devoti sehr interessant zu dieser Thematik geschrieben und ich möchte euch gerne seinen Brief vorlesen. Ich möchte euch bitten, bei diesem Brief sehr genau zurückzukommen mit der Aufmerksamkeit. Wir lesen jetzt einen Text vor. Ihr werdet euch wahrscheinlich konzentrieren müssen, um die Logik von Prabhupada zu durchschauen, denn er macht ein paar sehr, sehr interessante Wendung. Er fängt so an. Es ist meine offene Meinung, dass jeder sein ganzes Leben Brahmachari bleiben kann, ohne wenn man nicht gestört ist von dem Sexdrang oder wenn man solche Dränge tolerieren kann, ist es nicht notwendig, dass man heiratet und extra Verantwortung auf sich nimmt. Also, er sagt, man kann ein ganzes Leben Brahmachari bleiben, wenn man nicht gestört ist durch den Sexdrang oder solche Dränge tolerieren kann. Jetzt kommt die andere Version. Aber, wenn man immer gestört ist im Geist, muss man heiraten. Deswegen muss man sich entscheiden, ob man heiraten sollte oder nicht heiraten sollte. Es ist jedoch eine Tatsache, dass man, wenn man gründlich beschäftigt bleibt in Krishnas Dienst, nicht große Schwierigkeiten vom Sexdrang haben wird. Auf der anderen Seite musst du zum Arbeiten zu den Karmis gehen und verschiedenen anderen Leuten mit anderen Leuten zusammen sein. Wenn du dann aber unter diesen Umständen eine gute Frau hast, die dir helfen kann, wird das nice sein. Ihr merkt, wie Prabhupada Nein sagt, und wenn aber bestimmte Umstände da sind, ja. Nein, ja. So geht das ganze Brief, geht so hin und her. Und ihr werdet sehen, warum Prabhupada das macht am Ende des Briefes. Eine andere Schwierigkeit ist, dass in der modernen Zivilisation jeder einen unabhängigen Spirit hat. Die Mädchen sind ja gar nicht mehr demütig und ihren Ehemännern ergeben. Du musst also bereit sein, die Launen deiner zukünftigen Frau zu ertragen. Mach dich drauf gefasst. Jetzt wieder. Genau das, wie gesagt, war wieder genau das Gegenteil. Aber nach unserer vedischen Zivilisation sind Uneinigkeiten zwischen Ehemann und Frau nicht sehr ernst zu nehmen. Also, er lässt die Türe total offen, in beide Richtungen. In der modernen Zeit wird sogar Scheidung befürwortet. Entweder, dass der Mann sich von der Frau scheidet oder umgedreht die Frau von dem Mann. Diese Dinge sind aber nicht gut. So, sei es wie es will, nach dem Heiraten wird es mit Sicherheit zu Unstimmigkeiten oder Missverständnissen zwischen Ehemann und Frau kommen. So, bitte denk an all diese Punkte und dann kannst du selber die Entscheidung fällen. Aber wenn du heiratest, habe ich keinen Einwand. Dieser schöne Brief, der zu einem der Glanzstücke von Prabhupadas Briefen gehört, möchte ich jetzt nochmal in Englisch vorlesen, sodass wir im Englisch besser diese... Prabhupada will, dass man das selber entscheidet, zu Deutsch gesagt. Er macht uns aber auf die verschiedenen Punkte drauf aufmerksam. Jeder, der ein bisschen auf der Brahmachari-Sicht zuhört, sagt, nein, danke, das möchte ich nicht. Aber wenn jemand ein Haushälter ist, und unbedingt heiraten will, wird er sagen, Prabhupada hat gesagt, man kann heiraten. Also, wir wollen das jetzt nochmal in Englisch relishen. It is my open opinion that if anyone can remain a brahmachari all the time without being disturbed by sex urge or who can tolerate such urges, there's not any need for him to marry and take some extra responsibility. But one who is disturbed in mind, he must get himself married. Therefore, it has to be decided by oneself if he should marry or not marry. It is a fact, however, that if one is thoroughly engaged in Krishna's service, this sex urge does not have much disturbance. But you have got to work outside with karmis and different types of people. Under the circumstances, however, if you have a good wife to help you, that will be very nice. Another difficulty is that in the modern civilization, everyone is independent, spirited. The girls are no longer very much humble and submissive to their husbands. So you must be prepared to tolerate such whims of your future wife. Whims heißt Launen. According to our Vedic civilization, disagreements between husband and wife are not taken very seriously. But the modern age allows divorce, even, either by the husband or the wife. These things are not good. But after marrying, certainly there will be some disagreements or misunderstandings between husband and wife. So consider all these points and you can decide yourself. But if you marry, I have no objection. Ich persönlich denke, dass dieser Brief für jemanden, der ans Heiraten denken und noch im Brahmachari-Ashram ist, ein sehr guter Brief ist, der ihn einfach zum Denken bringt. Nicht? Er nimmt einen durch. Ich möchte euch bitten, euch den Brief zu notieren, dass ihr ihn selber in der Folie nachgucken könnt. Fängt an mit is my open opinion, is. Das it ist in Klammern gesetzt, weil er vor Satz war, der nicht zitiert wird anscheinend. Is my open opinion in Folie und das ist hier angegeben als 11.26.69. Das wird also der 26. November 1969 sein. Dann kann man mal lesen und über die verschiedenen Möglichkeiten so nachdenken und dahin kommen. Wer so wie ich nicht computermäßig bewandert ist, ist er auf Seite 96 von dem übrigens sehr interessanten Buch Brahmacharya in Krishna Consciousness von Bhakti Vikash Swami. Ist ein sehr interessantes Buch, weil er sich wirklich die Mühe gemacht hat, sehr, sehr viele Zitate zu suchen. Also man kann da wirklich viele aus dem Bhagavad haben Stellen finden und das hat ein Brahmacharya Reader nur mit Texten aus verschiedenen Schriften, interessante Geschichten und so. Ich empfehle das Buch gerne, Brahmacharis. Ich glaube, viele haben das auch schon gelesen. Ja, also aus dem Grunde erzähle ich es gerne, weil hier eben sehr viele Zitate sind von Prabhupada und den Schriften. Der zweite Punkt, der ist mit dem ersten sehr verbunden, aber der erste ist halt, den stelle ich mal jetzt für sich, ist ein Punkt, den wir schon gehabt haben in einem Fragen- und Antworten-Teil. Werde dir über die Konsequenzen bewusst, zu Ende denken. Ich habe hier mir aufgeschrieben, du wirst wahrscheinlich zur Arbeit gehen müssen, du wirst Kinder erziehen und du musst dich auf diese etwas heikle Situation einspielen, ständig mit jemandem zusammenzuleben, an dem man gekettet ist. Ich habe auch da so als Konsequenzen gedacht, ein verspäteter Besuch bei Romeo und Julia, den möchte ich hier nicht nochmal wiederholen. Ihr erinnert euch danach. Entferne den Seximpuls und die Wünsche, indem du an die Leiden denkst, die aus dem verheirateten Leben kommen. Denke an die Verstrickung und die Fesselung. Wenn es dir um sexuelle Freuden dabei geht, muss man sagen, diese Erfüllung ist falsch und wertlos, illusorisch und letztendlich voller Schmerzen. Wenn es dir um emotionale Zufriedenstellung geht, und das ist bei den meisten, das ist sehr oft der Fall, musst du denken, dass du emotional nur bei Krishna untergekommst, letztendlich. So, wenn du versuchst, zuerst, wenn diese Gedanken aufkommen, die Sattva-Guna zu vergrößern, dann werden Rajas und Tamas, die vielleicht da drin sind, also illusorische Vorstellungen über den emotionalen Bereich und unter Umständen Anhaftung ans andere Geschlecht, zum Ende kommen. Es heißt, wenn du einen Gedanken an Sexualität bekommst, denke an deinen Ishta-Devata. Wir sind in Deutschland Radha Madan Mohan Bhaktas. Ihr seid Gornitai Bhaktas und Jagannath Bhaktas. Ne? Manche sind auch Radha Syam Sundar Bhaktas. Nishingadev Bhaktas haben wir auch. Hier, ne? Wenn solche Gedanken aufkommen und du bist nicht sicher, wirst du mentale Reinheit entwickeln, wenn du an deinen Ishta Devata denkst. Es heißt auch in der Bhagavad Gita, dass du unrealistische Gedanken verbrennen kannst mit dem Feuer des Wissens. Ich möchte euch gerne den Text vorlesen. Ich habe mir hier 437 aufgeschrieben. Ich bin mal interessiert, was jetzt ist. Ich denke, das ist Janakni Savakamani 37. Ist immer schön aus den Schriften zu hören. Das macht die Atmosphäre so schön. So wie ein loderndes Feuer Brennholz zu Asche verwandelt, o Arjuna, so verbrennt das Feuer des Wissens alle Reaktionen auf materielle Tätigkeiten zu Asche. Sehr oft sind die Gedanken an Hochzeit im Brahmacharya Ashram, wenn man jetzt im Brahmacharya Ashram, nur Reaktionen auf materielle Tätigkeiten, die man entweder vorher gemacht hat oder gemacht hat im Brahmachari-Leben. Ein wichtiger Tipp ist, entwickle eine spirituelle Sicht. Wenn du mit den Augen der Lust schaust, hast du bereits im Herzen einen Ausrutscher gehabt. Eine spirituelle Sicht hilft da immer sehr. Wir werden das nachher haben, diese wunderbare Brahmachari-Meditation. Da denkst du wirklich darüber nach, alle sind spirituelle Seelen. Wenn du begeistert bist von spiritueller Philosophie, denkst du sogar darüber nach, Krishna ist der einzige Männliche und wir sind so und so alles Prakriti, weiblich, von der konstitutionellen Art her. Sehr oft gilt für jemanden, der in Versuchung gerät, das Gleiche wie für jemanden, der einfach überhaupt mal angegriffen wird. Man muss einfach anfangen, den Geist und den Körper zu beschäftigen, nicht passiv da zu bleiben. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr auf ein Festival kommt und ihr seid ein bisschen mental drauf, alles ist euch zu laut und alles ist euch zu hektisch und so weiter und ihr kommt nicht in die Stimmung rein, dann geht man am besten in die Küche und macht irgendeinen Service und beruhigt sich mal und kann dann wieder mit spirituellen Augen schauen, obwohl so viele Leute um einen herum sind. Das sind alles noch so kleine Regeln für die Brahmacharis. Das heißt, schau nicht zu oft in den Spiegel, um so die körperliche Auffassung langsam zu beseitigen. Meinst du, wir können ganz klein ein bisschen aufklappen? Denn wir haben jetzt die Heizung, die ist gekommen. Gebe schlechte Gemeinschaft auf. Und immer wieder wird gesagt, wenn du nicht weißt, und du kommst so in diese Tagträumereien rein. Hab Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, ein bisschen Sadhu Sangha kann wie ein Streichholz wirken, der einen Riesenhaufen aus Baumwolle sofort in Asche versetzt. Habt ihr das schon mal gehabt? Man kommt zu einem Devotee und man hat vorher so viele Konzepte gehabt. Und plötzlich ist das nicht mehr da. Man will was anderes. Ist nicht, Daya Golanga? If we go to Niranjana Maharaj and we come back from him, we feel very relieved, no? I know that you, when you come back from Russia where you have met Niranjana Maharaj, you look even more effulgent than now. Yeah. Das ist sehr wichtig. Das ist wie so ein Streichholz. Zack, in Baumwolle rein und geht weg. Es kann sich total verändern, dein Leben, wenn du Sadhu Sangha hast. Das ist, was ich immer, was meine Hoffnung ist in meinem spirituellen Leben. Dass man einfach mal Sadhu Sangha hat. Ja. Ja. Manchmal ist es so, dass man eine sehr, sehr schöne Frau sieht. Es gibt unglaublich schöne Frauen, auf den himmlischen Planeten zum Beispiel. Auf den irdischen sagt man, dass sie nicht so schön sind, in den Schiffen. Und man kommt dann in so eine emotionale Sache rein. Aber denk dann an Krishna. Krishna ist der Schöpfer aller Schönheit. Alle Schönheit dient nur Krishna. Schönheiten wie die Rose, habe ich mir geschrieben, der Himmel, das Alpenpanorama gehören zur Natur und die Natur gehört Krishna. Prabhupada hat dann einmal so gesprochen mit den Devotees in diesem Hinblick. Die bengalischen Frauen sind sehr schön. Das sagen selbst die Engländer. Hatten andere Devotees gesagt. Aber manche sagen, die französischen Frauen sind schöner. Prabhupada hat das total auf der Ebene diskutiert für einige Zeit und sagte ein Devotee, so ein junger Spund, aber Prabhupada, ist Krishna nicht der Schönste? Wir wollen jetzt mal die Diskussion erheben. Prabhupada, wir reden jetzt über schöne Frauen. Er blieb auf der Ebene, weil es für ihn keine Gefahr geht. Sie wissen, alles ist unter Krishnas, eine Erweiterung von Krishna. Eine Sache, die auch noch sehr schön ist als Gedanke, habe ich mir so poetisch habe ich mir was draufgeschrieben. Frauen sprechen zu dir in einer stillen Stimme. Ich bin die Repräsentantin der Adi Shakti, der ursprünglichen Energie. Srimati Radharani ist ursprünglich die Energie, von ihr ging die Lakshmi erstmal die Dwaraka Mahishis aus, die Königin von Dwaraka. Dann zuerst gehen die Kaya Vyuhas von hier aus, die Gopis, Dann gehen von ihr die, die Dwarka-Königin aus, dann gehen von ihr die Lakshmis aus, also es kommt alles so hin, und dann Durga, die materielle Energie. Und die Frauen sind letztendlich die Repräsentation dieser Adi-Shakti, dieser ursprünglichen Shakti. Sie sind nicht für uns bestimmt, sie sind für Krishnas Freude bestimmt. Letzter Punkt, den ich mir hier geschrieben habe. Werde dir bewusst, dass du nun auf der Schwelle zur Ewigkeit stehst. Jetzt, wo du Mensch geworden bist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt, wenn man so anfängt, unter den Einfluss der materiellen Energie zu stehen. Warum soll man heiraten? Das war ich jetzt in einem Brahmachari-Seminar, nicht? Offensichtlich. Du hast jetzt die Möglichkeit, in die Ewigkeit überzugehen. Ein bisschen tolerieren ist nötig. Kennt ihr das, wenn man weiß, Jai Gopal, dass ein großes Festmahl kommt, dann kann man ohne ein Frühstück auskommen. Das geht. Das schafft man. Ja, ja. Ne? Ja. wenn man weiß, es kommt so etwas Gutes auf mich zu, warum soll ich dann mich jetzt binden? Ein König ist kein König ohne Schatzkammer und Untertanen. Eine Blume ist keine Blume ohne Geruch. Ein Fluss ist kein Fluss ohne Wasser. Genauso ist ein Mann kein Mann ohne Brahmacharya. Der Unterschied zu den Tieren liegt darin, dass der Mensch Dharma hat, Viveka, Unterscheidungsvermögen, und mit Entschlossenheit einem spirituellen Ziel folgen kann. Die Entschlossenheit muss so sein, in Chaitanya Charitamrita ist das drin, dass du weißt, Maya ist so stark. Du musst entschlossen sein, kein Opfer von Maya zu werden, sonst kann selbst die höchste Persönlichkeit Gottes einen nicht beschützen. Wisst ihr, wie Kala Das mit Lord Chaitanya nach Südindien ging? Da waren ein paar Tantrika, die Bhattaharis. Die gehörten zu der tantrischen Gruppe. Gerade eben wieder über diese Tantriker gelesen, in Bezug auf Shankaracharya. Die haben, die praktizieren schwarze Magie. Und sie haben also ein Mädchen geschickt, um den Kala Krishnadas zu holen. Ich vermute mal, nachdem ich über die Tantriker von Südindien gelesen habe ein bisschen, dass die schwarzmagische Rituale mit solchen machen. Die brauchen manchmal Menschenopfer in der damaligen Zeit, Heavy People. So, Lord Chaitanya ist dann zu den in Kala Krishna, das ist reingefallen auf deren Bezirzungsvermögen und ist dann dort geblieben. Und Lord Chaitanya musste persönlich kommen und ihn da rauseisen. Als er kam, sind die Bhattataris völlig gestört gewesen, dass ihr Plan vereitelt wurde, und haben Lord Chaitanya mit Waffen angegriffen. Was heißt das? Die Waffen, die man gegen den Herrn wendet, die gehen auf einen selbst zurück. So sind die Waffen den Bhattatari schädlich geworden und haben sie geschnitten und gehauen. Und so hat dann Lord Chaitanya den Kala Krishna das befreien können. In der Erläuterung spricht Prabhupada dazu. Wenn man nicht wirklich entschlossen ist, kann man selbst neben Lord Chaitanya stehen und Maya kann einen rausholen. Man muss als Brahmachari ein bisschen entschlossen sein. Irgendwann einmal muss man sich sagen, okay, ich starte durch. Mir ist das wichtig. Dieser Vorfall wird in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Kapitel 17 beschrieben, wenn man ihn nachlesen möchte. Eine andere Sache, die ich noch mir aufgeschrieben habe, ist, spreche vorher mit Grihasthas, um die Wahrheit über den Ashram zu erfahren. Sehr oft hilft das einem, so wenn man Studien anstellt darüber, so drei oder vier Grihasthas zu befragen. Und jetzt nicht nur die immer im Kino stecken und die einfach irgendwo in Maya sind, nicht? Sondern welche, die ein bisschen fixed up sind. Ja. Ja. Danke. Das war hier eine gute Teamarbeit, ja, gefallen. Ich hatte noch das Wort gesucht. So, mir ist klar, dass ich mit diesem Kapitel eigentlich ein bisschen wiederholt habe, was schon klar war. Es waren in dem Sinne nicht neue philosophische Gedanken. Da nur das ein paar kleine Sachen. Ich wollte mit diesem Kapitel eigentlich Folgendes ausdrücken. Es wird wahrscheinlich natürlich sein, dass sich jeder Brahmachari mal mit Tagträumen über die Heirat befasst. Wenn ihr heutzutage in das Horoskop, euch ein Horoskop erstellen lasst, wird fast jeder Horoskop-Ersteller, also Astrologe, sagen, normalerweise wirst du nach deinen Sternen her verheiratet. Das ist normalerweise, wir Westler sind halt oder werden in einer Beziehung. So ist es also klar, dass wir noch mal ein paar Funken von den Sternen sind. Ganz wenige von uns sind in dem Sinne so prädestiniert für den Ashram. Aber das ganze spirituelle Leben ist an und für sich schon eine Kriegserklärung gegen die Sterne. Da steht, in keinem Horoskop steht, denn der wird ein Mönch werden und Hare Krishna chanten für 2 Stunden am Tag. Dann nur Prasadam essen, dann, was machen wir noch alles? Bestimmte Dinge nicht machen? Das wirst du garantiert nirgendwo finden. Wir sind schon außerhalb der Norm als Devotees. Auch außerhalb unseres Horoskopes. So, wenn man A sagt, kann man auch gleich B sagen. Dann macht man auch in dieser Sache was Außergewöhnliches. Zum Schluss möchte ich trotzdem, weil es die Pflicht ist, in einem ausgewogenen Brahmachari-Seminar mal sagen, wenn du dann aber nach den Hin- und Her-Erwägungen der Meinung bist, dass du besser Service tun kannst, indem du den emotionalen Support einer Frau hast und einer Familie, ist das auch ein relevanter Ashram, der Grihastha-Ashram. Und es gibt gute Beispiele von Grihasthas, die sich beschäftigen in Krishnas Dienst und nützt nichts, ein total fehlplatzierter Brahmachari zu sein. Das ist, dann sollte man auch nicht traurig sein. Dann ist es einfach ein anderer Ashram, den man geht. Ne? Ich denke, es ist nicht gut, wenn wir unsere Kraft als Brahmacharis daraus gewinnen, dass wir den Grihastha Ashram verteufeln. Das ist wirklich sehr armselig, diese Betrachtung. Wenn immer man seine Kraft gewinnt, indem man was anderes negativ darstellt, ist das nicht wirklich Kraft. Die Kraft liegt in den eigenen Überzeugungen und in den Verwirklichungen, nicht darin, dass man über andere negativ nachdenkt. Gut, ich wollte das nur so sagen, damit es auf Tape ist und damit ich es mal gehört habe, was ihr zu diesen, dass ihr euch mit diesen Dingen befasst. Meine Grundsatzempfehlung ist, wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, sollte meiner Meinung nach sehr subjektiv ein bisschen tolerieren erstmal, nachdenken, sich versuchen zu erheben und sehen, wie er das aus einer anderen Perspektive sieht. Und dann, wenn er es dann noch immer sieht in einer sattvischen Lebenssituation, dann ist es wahrscheinlich auch eine gute Angelegenheit. Und man kann diesen einen super Text auf Seite 96 von dem Buch Brahmacharya in Krishna Conscious lesen, sich kopieren vielleicht, und ich finde es sehr ausgewogen, wie Prabhupada das darstellt. So, jetzt möchte ich etwas ganz Interessantes mit euch machen. Ich möchte euch eine kleine Pause gewähren und euch dann bitten. Nach der Pause werden wir ein paar total, wird sehr spannend werden. Publikumsparticipation kommt dann. Wir werden einfach Vorlesungen von Brahmacharis hören, so 5 Minuten, 6 Minuten Vorlesung, über ein bestimmtes Thema, was ihr als Gruppe erarbeiten möchtet. Und werdet in der Gruppe ein Sprecher werden, der euch dann vertritt. Ich würde jetzt aber sagen, dass wir uns 10 Minuten ruhig geben.